Hey ihr Lieben und willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Geschichten und Wissen, das euch weiterbringt. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Es geht wie immer um ein spannendes Thema aus der Welt und der Geschichte. Dann lasst uns direkt loslegen. Stell dir vor, du sitzt an einem Flughafen. Überall Stimmengewirr, Menschen mit Koffern, manche mit Müdigkeit im Gesicht, andere voller Vorfreude auf das, was kommt. Und mittendrin ein Mann. Schmal, blass, etwas nervös. Er hat keinen Reisepass mehr, kein Zuhause und eine der mächtigsten Regierungen der Welt sucht ihn. Sein Name ist Edward Snowden. Was sich anhört wie ein spannender Agentenfilm, ist aber tatsächlich passiert. Im Juni 2013 steht Edward Snowden plötzlich im Mittelpunkt eines weltweiten Skandals und verändert das Vertrauen in die eigene Regierung nicht nur in den USA für immer. Aber wer ist dieser Mann und was hat er gemacht? Edward Snowden wird 1983 im US-Bundesstaat North Carolina geboren. Er ist heute also 42 Jahre alt. Seine Eltern arbeiten beide für die US-Regierung, sein Vater in der Küstenwache und seine Mutter bei einem US-Gericht. Dass beide Eltern im öffentlichen Dienst der USA arbeiten, prägt seinen Patriotismus und seine spätere berufliche Laufbahn. Schon als Kind interessiert sich Edward erstmal mehr für Computer als für Fußball oder Partys. Aufgrund einer Erkrankung fehlt er in seinem letzten Highschool-Jahr mehr, als er anwesend ist, weshalb er erstmal keinen Abschluss macht. Er holt den Abschluss dann später mit einem Test nach. Dann belegt er Informatikkurse am Community College in Maryland. Das entspricht in Deutschland sowas wie einer Fachhochschule. Er bringt sich das Programmieren selbst bei, liest stundenlang über Technik und Internet. Mit 16 hackt er sich aus Neugier in einen Schulcomputer, nicht um Schaden anzurichten, sondern nur, weil er herausfinden will, wie die Systeme funktionieren. Später beginnt Snowden als Computerspezialist für verschiedene Regierungsbehörden zu arbeiten, unter anderem für die CIA und die NSA. Das sind die Auslandsgeheimdienste der USA. Zum Zeitpunkt, als unsere Geschichte startet, arbeitet er bei der NSA in einer Einrichtung auf Hawaii als eine Art IT-Spezialist und soll dort Computersysteme managen, insbesondere sensible Daten vor unbefugtem Zugriff schützen und hatte dadurch Zugang zu streng geheimen Dokumenten, einschließlich Programmen wie Prism und X-Keyscore. Er entdeckt dadurch zum Beispiel, dass das X-Keyscore-Projekt gigantische Mengen an Daten aus dem Internet sammelt. Die NSA überwacht nicht nur Terrorverdächtige, sondern praktisch jeden, auch ganz normale Bürger. Durch X-Keyscore kann die NSA Internetdaten in Echtzeit durchsuchen und analysieren. E-Mails und Chats können mitgelesen werden. Jede E-Mail, jedes Telefonat, jede Suchanfrage kann theoretisch überwacht und gespeichert werden. Die NSA beschaffte sich zum Beispiel die Telefonverbindungsdaten von Millionen Kundinnen und Kunden des großen US-Telekommunikationsanbieters Verizon. Dazu hatte es im Vorfeld einen geheimen Gerichtsbeschluss gegeben. Und das Projekt Prism beinhaltet, dass große Internetfirmen wie Google, Facebook und Apple ihre Daten an die NSA übermitteln bzw. gewähren sie der NSA Zugriff auf ihre Server. Ziel von Prism ist es, digitale Kommunikation von Personen innerhalb und außerhalb der USA auszuwerten, insbesondere bei Terror- und Spionageverdacht. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut ist, weil Terrorverdächtige dadurch ja überführt werden und Anschläge vereitelt werden können. Snowden fällt aber auf, dass jeder US-Bürger davon betroffen sein kann, auch wenn es gar keinen Verdacht gibt. Es wird später bekannt, dass es eine besonders enge Zusammenarbeit der USA mit den Ländern Großbritannien, Neuseeland, Kanada und Australien gibt. Deutschland gehörte zwar nicht zu dem engsten Kreis, ist aber auch nicht unbeteiligt. Für Snowden ist das ein Schock. Er fragt sich, ist das noch Sicherheit oder schon ein Angriff auf die Grundrechte und die Freiheit der Menschen? Er entscheidet sich im April 2012 erst einmal Beweise über diese Erkenntnisse zu sammeln. Er lädt heimlich Dokumente aus dem System herunter, tausende streng geheime Papiere, darunter sind Präsentationen und Folien mit detaillierten Übersichten zu Prism, weiterhin Details über Zugänge zu den Servern von Google und Facebook. Er kopiert Memos und interne Berichte mit Anleitungen für die NSA-Mitarbeiter, mit Statistiken zu abgefangenen Daten und Informationen über Kooperationen wie dem Bundesnachrichtendienst. Auch der britische Geheimdienst findet sich in den Dokumenten. Zu dem Zeitpunkt kontaktiert er auch zum ersten Mal einen Journalisten, damals ist es Glenn Greenwald. Snowden weiß von Beginn an, wenn herauskommt, dass er diese ganzen Dokumente stiehlt, droht ihm Gefängnis oder sogar Schlimmeres. Doch er glaubt, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, zu erfahren, was wirklich passiert. Zu seinen Beweggründen sagt er später in einem Interview, die Öffentlichkeit muss selbst entscheiden, ob eine solche Vorgehensweise und solche Überwachungsprogramme richtig oder falsch sind. Er kennt aber auch die Geschichten von anderen Whistleblowern vor ihnen. Und er weiß auch um deren Schicksal. Und trotzdem entscheidet er sich dazu, aus seiner Sicht das Richtige zu tun. Ungefähr ein Jahr später, am 20. Mai 2013, zu diesem Zeitpunkt hat er schon etliche Dokumente kopiert und Dateien gespeichert, verlässt Snowden unauffällig die USA und fliegt nach Hongkong. Er hat sich vorher für eine vorgetäuschte medizinische Behandlung beurlauben lassen. Und man muss zu seinem Hintergrund sagen, dass Snowden damals auf Hawaii lebt und ein ziemlich gutes Leben hatte. Er hat mit seiner Freundin ein schönes großes Haus, die beiden leben nicht weit vom Meer, er hat ein überdurchschnittliches Gehalt und man kann sein Leben damals als paradiesisch bezeichnen. Und das alles setzt er jetzt aufs Spiel. Aber es wird noch krasser, denn er sagt seiner Freundin und seiner Familie damals nichts von seinen Plänen. Laut eigener Aussage hat er das gemacht, um sie zu schützen, damit sie bei späteren Verhören glaubhaft sagen können, dass sie von nichts wussten. Seine Freundin, genau wie seine Familie, erfahren später erst aus den Medien davon, was er gemacht hat. In Hongkong trifft er sich im Geheimen mit zwei Journalisten. Glenn Greenwald, den hat er ja schon ein Jahr im Vorfeld kontaktiert, und Laura Poitras. Snowden hat Laura Poitras anonym Ende 2012 per verschlüsselter E-Mail unter dem Codenamen Citizen4 kontaktiert und übergibt ihr die ersten Dokumente. Sie hat damals Greenwald dazugeholt. Denn wir erinnern uns kurz, Snowden hatte den Glenn Greenwald ja bereits ein Jahr vorher versucht zu kontaktieren. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden scheiterte aber damals, weil Greenwald nicht imstande war, eine Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail-Leitung aufzubauen, sodass die beiden miteinander kommunizieren konnten. Das kam dann erst Ende 2012 über Laura Poitras zustande, die dann wiederum Greenwald ins Boot geholt hat. Und dass er Laura Poitras kontaktiert, das hat den Grund, dass Poitras die Thematik des Überwachtwerdens nicht neu ist und er der Meinung war, dass sie die Tragweite seiner Informationen sofort begreifen würde. Poitras war schon Jahre vor Snowden tief in das Thema US-Überwachung eingebunden. Sie drehte beispielsweise diverse Filme über den Irak und Guantanamo, in denen sie sich wiederholt sehr kritisch gegenüber US-Behörden äußert. Snowden hatte auch ein Video von Laura Poitras gesehen, welches sie über den Whistleblower William Binney gemacht hatte. Binney ist auch ehemaliger Mitarbeiter der NSA, der die NSA nach den Anschlägen am 11. September verließ, weil ihm die ausufernde Datensammelpraxis der NSA damals schon zuwider war. Er war der Erste, der entsprechende Äußerungen in der Öffentlichkeit über die NSA hervorbrachte, und Edward Snowden hat die dann mit seinen Dokumenten nochmal belegt. Snowden kannte also Poitras Arbeit. Mit eigenen Worten sagte er in einem Interview, dass sie sich dadurch quasi selbst ausgewählt hat, für ihn als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen. Die drei reisen also Ende Mai nach Hongkong, wo sie sich im Myra Hotel treffen. Sie machen da Interviews, in denen Snowden öffentlich erklärt, warum er die Geheimpapiere geleakt hat. Er sagt: "Ich will nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich sage, alles, was ich tue, aufgezeichnet wird." Am 5. Juni veröffentlicht The Guardian die erste große Story zu Snowdens Enthüllungen. Konkret geht es in dem Artikel um einen geheimen Gerichtsbeschluss, der Verizon dazu verpflichtet, massenhaft Verbindungsdaten seiner Kunden an die NSA zu übermitteln. Verizon ist der Telekommunikationskonzern, der durch diesen Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wird. Ein Tag später folgen weitere Berichte in The Guardian und nun auch zusätzlich der Washington Post über das Projekt PRISM. Alle Informationen ebenfalls aus den Snowden-Dokumenten. Snowden hat die Dokumente damals an mehrere Journalisten weitergeleitet, um maximale Wirkung zu erzielen. Barton Gellman von der Washington Post bekommt die Dokumente damals von Snowden aus Hongkong per E-Mail zugesandt. Die Dokumente zeigen konkret, die NSA überwacht Millionen Menschen, auch Staatschefs befreundeter Länder. Von Angela Merkel wurde beispielsweise das Handy abgehört. Und drei Tage später zeigt Snowden sich dann in einem Videointerview immer noch aus Hongkong und macht sich dann als Quelle öffentlich. Und die US-Regierung reagiert schnell und erlässt Strafanzeige gegen Snowden wegen Spionage und Diebstahl von Staatsgeheimnissen. Zu diesem Zeitpunkt ist er immer noch in Hongkong, allerdings nicht mehr in dem Myra Hotel. Er ist jetzt untergetaucht, weil es fast keine Schlagzeile mehr gibt, in der nicht sein Name Bestandteil ist. Und die Jagd nach ihm hat begonnen. Sein damaliger Anwalt Robert Thibault ist ein Menschenrechtsanwalt und bringt ihn in den Slums, also den armen Vierteln, von Hongkong unter, und zwar bei seinen Mandanten. Er kennt Familien, die sich illegal ohne Papiere in Hongkong aufhalten. Er versteckt ihn in diesen winzigen Wohnungen bei diesen Familien. Insgesamt sind es drei Familien. Das Ziel ist es nun, Snowden aus Hongkong rauszubekommen. Er soll über Moskau nach Ecuador ausreisen. Und es gibt einen speziellen Grund, wieso gerade Ecuador ausgewählt wird. Ecuador gewährte in der Vergangenheit einem weiteren Whistleblower Asyl in deren Botschaft in London, nämlich Julian Assange. Assange ist der Gründer von WikiLeaks. Auch er ist durch Veröffentlichung geheimer Informationen und Videos der US-Regierung bekannt geworden und so in ihr Visier gerückt. Er veröffentlicht damals unter anderem Kriegstagebücher und Videos aus Afghanistan und dem Irak. Die Plattform enthüllte Korruption, eine menschenverachtende Kriegsführung und andere Skandale weltweit. Assange lebt zum Zeitpunkt seiner damaligen Flucht in London. Er läuft zu Fuß zur ecuadorianischen Botschaft und bittet um Asyl. Die Botschaft nimmt seinen Antrag erst einmal vorläufig an und gewährt ihm Schutz. Und etwa 2 Monate später wird ihm dann Asyl gewährt und er bleibt dann 7 Jahre lang dort in dieser Botschaft. Er lebt da in engen räumlichen Verhältnissen und kann die Botschaft nie wirklich verlassen. Und dazu muss man sagen, dass Snowden auch diese Geschichte sehr gut kennt. Er weiß also, in welches Risiko er sich da begibt und was ihm blühen würde. Snowden flieht nun aus Hongkong Richtung Ecuador und es gibt einen Zwischenstopp in Moskau. Doch der Weiterflug wird ihm in Moskau verweigert. Der Grund ist, dass er keinen gültigen Pass mehr hat, da die USA ihm diesen annulliert hat. Er kann also nicht weiterfliegen, er kann aber auch nicht mehr zurück. Er sitzt jetzt im Transitbereich des Flughafens in Moskau gefangen. Er lebt dort wochenlang in einem kleinen Bereich ohne Bett, ohne Privatsphäre, verfolgt von Kameras und Reportern. Schließlich erlaubt ihm Russland, vorübergehend einzureisen, ein Asyl, das später verlängert und schließlich dauerhaft wird. Heute lebt Snowden immer noch in Russland. Er hat seine damalige Freundin inzwischen geheiratet, nachdem sie ihm nach Russland nachgereist ist und die beiden haben ein Kind bekommen. Snowden hat inzwischen sogar die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Das schützt ihn vor einer Auslieferung an die USA. Er hat es also nie bis nach Ecuador geschafft. Viele sehen ihn als Verräter, andere als Helden der Informationsfreiheit. Snowden selbst sagt, er habe nur getan, was nötig war, damit Menschen verstehen, wie sehr sie überwacht werden. Aber seine Enthüllungen haben enorme politische Folgen. Die Regierungen weltweit diskutieren intensiv über Datenschutz. Die Geheimdienste geraten unter Druck, ihre Überwachung zu rechtfertigen. In Europa entstehen zum Beispiel neue Datenschutzgesetze, wie später die Datenschutzgrundverordnung. Diese regelt, wie öffentliche Stellen oder Unternehmen mit personenbezogenen Daten umgehen müssen und welche Rechte die Betroffenen dabei haben. Verpflichtend heißt das, dass Unternehmen Datensicherheit gewährleisten müssen. Tech-Unternehmen beginnen damals, ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Snowdens Fälle inspirieren auch Filme und Dokumentationen, wie etwa Citizen 4, der 2015 den Oscar gewann. Das ist ein Dokumentarfilm von Laura Poitras. Eine kurze Erinnerung, das ist die Journalistin, die sich mit Snowden in Hongkong getroffen hat und kurz darauf den Artikel in The Guardian veröffentlicht hat. Und diese Doku ist wie ein realer Spionagethriller. Der zeigt nochmal konkret, wie gewissensgetrieben Snowden damals ist und ist auch wirklich spannend. Und es gibt auch den Hollywood-Film Snowden von Oliver Stone. In den USA wird 2 Jahre nach den Enthüllungen der USA Freedom Act erlassen. Das ist ein Gesetz, das zum Beispiel die wahllose Sammlung von Telefonmetadaten, also zum Beispiel wer der Anrufer ist, die Dauer der Telefonate und zu welchem Zeitpunkt es stattgefunden hat, verbietet. Das ist seitdem nur noch möglich, wenn ein konkreter Verdacht auf eine Bedrohung oder Terrorverdacht besteht. In dem Freedom Act ist das Thema Datenschutz sehr stark ausgeweitet und es wird dafür gesorgt, dass diese massenhaften Datenabrufe ohne konkreten Verdacht nicht mehr so einfach möglich sind. Die NSA darf nach diesem Gesetz auch nicht mehr selbst Daten speichern. Das dürfen heute nur die Telekommunikationsfirmen selbst und die NSA bekommt nur Zugriff, wenn sie nachweisen können, dass es einen konkreten Verdacht gibt. Im vorhergegangenen Patriot Act war das der NSA noch erlaubt. Alles in allem wird in dem Freedom Act das Thema Datenschutz stark ausgeweitet und dafür gesorgt, dass diese massenhaften Datenabrufe ohne konkreten Verdacht nicht mehr so einfach möglich sind. Aber Snowden selbst bleibt im Exil. Er lebt heute, wie ich ja schon gesagt habe, immer noch in Russland und setzt sich von dort aus weiter für digitale Bürgerrechte ein und warnt vor Gefahren moderner Überwachung. Nicht nur durch Staaten, sondern auch durch große Internetkonzerne. Und bis heute streiten sich die Menschen um die Frage, ob Edward Snowden nun ein Held ist, weil er unbequeme Wahrheiten ans Licht brachte, oder ob er ein Verräter ist, weil er geheime Informationen offenlegte, die Feinden der USA nützen könnten. Aber man muss auch sagen, Snowden hat das Gesetz ganz bewusst gebrochen und hat dies aus einem moralischen Impuls herausgetan. Sein Ziel war ja nicht, seinem Land zu schaden, sondern die Bürgerrechte der Amerikaner zu schützen. Er selbst sagt, er würde seine Entscheidung nicht rückgängig machen, auch wenn sie ihn alles gekostet hat. Aber seine Geschichte zeigt auch, er hat die Welt durch seinen Mut nachhaltig verändert. Er ist gegen den Strom geschwommen, auch wenn er wusste, dass der Preis dafür sehr hoch sein würde. Und damit sind wir schon am Ende unserer Geschichte angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es wahnsinnig interessant. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.